Ja, vielen Dank für das Trio. Wunderschön. So eine kräftige Männerstimme und eine schöne Frauenstimme. Dazu das Klavier. Das hat schon was, nicht? Ja, oder? Ja, ja, vielen Dank. Und da steckt auch viel Mühe davor in dem Üben, 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 nicht? Darum vielen, vielen Dank. Ja, ich werde heute eine Themenpredigt halten, also nicht nur einen Bibelabschnitt, es kommen mehrere Bibelverse vor. Mein Thema lautet, wir sind teuer erkauft durch Jesu Blut. Wir sind sehr teuer erkauft durch Jesu Blut. Dazu als Grundlage den Text aus 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also teuer erkauft durch Jesu Blut. Für dieses Wort, dass wir teuer erkauft sind, müssen wir uns hineinversetzen in die Zeit damals, als Petrus das geschrieben hat. Da gab es die Sklaverei noch. Und das ist der Hintergrund für dieses Wort. Ein Sklave konnte nur freigekauft werden, wenn jemand für ihn den Loskaufpreis hinterlegte im Tempel und bezahlte nicht. Dann war er wieder ein freier Herr. Sonst war er geknechtet und unfrei, abhängig von seinem Herrn, im sklavischen Gehorsam ihm zu folgen. Er hatte keinen eigenen Willen und keinen eigenen Freiraum. Und das ist das Bild für einen unerlösten Menschen, nicht wahr? Der sklavt und verführt in der Sünde, gebunden in Sündenbindungen, verführt, im Unglauben gefangen, dem Gesetz der Sünde folgend, einfach dahingegeben, ausgeliefert. So ist er im Unglauben versklavte Mensch, in seinen Sünden, Sündenbeziehungen und Sündenbindungen eigentlich verloren, nicht? Wer will das aber schon zugeben? Wie siehst du dich? Was ist mit deiner Schuld vor Gott? Ist sie wirklich getilgt? Wer das Problem der Schuld vor Gott löst, der schafft Erlösung nicht. Ja. Und keine Religion, außer der christlichen, gibt dafür eine Lösung nicht. Im Islam hat auch der treueste Imam und der allerbeste Islamist keine Gewissheit bis zu seinem Tode. Und es steht nirgendwo was im Koran, dass er die bekommen könnte für die Tilgung seiner Schuld nicht. Dieses Problem der Schuld ist nicht mit Silber und Gott, nicht mit menschlichen Mitteln zu lösen. Nicht. Du kannst nicht mit deinen guten Taten die Schuld deines Lebens aufwiegen. Nicht. Nur das Opfer eines unschuldigen, unbefleckten Lammes vor Gott kann Sühnung, Tilgung aller Schuld und Sünde vor Gott bewirken. Nur das. Johannes der Täufer sagt schon in Johannes 1 von Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, nicht? Ja, das ist Gottes Lamm. Nur dieses geopferte Gotteslamm ist der Preis der Erlösung für jeden von uns, die vor Gott gilt, nicht? Und Paulus sagt im 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Du bist teuer erkauft. Mein erster Punkt, was hat es Jesus gekostet, um dich und mich zu erlösen? Was hat es Jesus gekostet? Was ist der Preis für unsere Erlösung? In der Gerechtigkeit vor Gott bleibt Schuld Schuld. Und sie muss beglichen werden. Und Gottes Urteil über Schuld und Sünde muss jeder sich für sich klar machen, steht fest und lautet, der Ungläubige, der in der Sünde behaftete, ist des ewigen Todes schuldig. Da kann man nicht durch die Finger schauen. Da kannst du dir nicht selbst gnädig sein. In der Gerechtigkeit vor Gott, wenn das letzte Urteil gesprochen wird, in diesem Gottesurteil, den kann sich keiner entziehen, nicht? Auch nicht, wenn du Sünde und Schuld leugnest, nicht? Und bagatellisierst. Oder wenn du Gott ableugnest. Du stehst immer am Ende vor diesem Urteil Gottes, nicht? Der ewige Tod ist der Sünde Lohn, nicht? Gott, der Richter, muss Gerechtigkeit walten lassen. Auch über deine Sünde und deine Schuld nicht. Und was macht Gott? Er hat schon lange einen Plan, nicht? Ja. In seiner Liebe, einen Heilsplan auch für dich, nicht? Und als die Entscheidung fällt, da sagt er, deine Verurteilung übernehme ich. Die gerechte Strafe für deine Schuld und Sünde, die trage ich. Alle deine Schulden bezahle ich. Und das wurde vollstreckt an Jesus, dem Sohn Gottes, nicht an dem gekreuzigten Heiland. Nur hier wird Gottes gerechtes Urteil vollstreckt. Da, wo Jesus, der von keiner Sünde wusste, für mich und für dich zur Sünde gemacht wurde, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott Bestand hat und gilt, nicht? Das ist der Preis. Schauen wir uns Jesus an, dort auf Golgatha. Hier am Kreuz, wo Jesus hängt, reagiert Gott den ganzen Sturm seines gerechten Gerichtes an seinem Sohn, an Jesus ab, nicht? Uns zur Versöhnung. Und dann beugt sich der, der eigentlich den Kosmos in den Händen hat und geschaffen hat, herunter in unser Sünderelend, nicht? Und er liefert sich den Menschen aus, nicht? Und er lässt sich anspucken und beschwert sich nicht. Und er lässt sie mit Fäusten ins Angesicht schlagen und erhebt keine Hand wider sie. In Liebe zu dir. Und er lässt sich beleidigen und lächerlich machen und bleibt still und stumm nicht. Er hält das aus. Aus Liebe zu dir. Und er steht vor der gröhlenden Menge, die aufgewiegelt schreit und geifert und über ihn lacht und flucht. Und er betet für sie. Und er leidet für sie. Und er stirbt für sie und für dich. Das alles erduldet er für dich in seiner Liebe. Und dann wird er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Der legt sich selbst auf den Altar. Und opfert sich selbst. Sie zwingen ihn nicht. Er selbst gibt sich als das Lamm Gottes zur Sühnung für deine und meine Schuld nicht. In Liebe zu dir. Lass das in dein Herz gehen nicht. Du bekommst keinen größeren Beweis der Liebe Gottes als den, den ich jetzt schildere nicht. Und er lässt sich verleugnen und verraten, verstößt die Gefallene nicht. Und sie reißen ihm die Kleider vom Leib, ziehen ihm damit die Menschenwürde aus. Und er hindert sie nicht. Er wird gegeißelt mit der Peitsche, die man sonst nur für die Tiere benutzt, nicht? Aber er soll ja kein Mensch sein. Und doch ist er Gottes Sohn. Das erträgt er alles in Liebe zu dir, nicht? Und dann nageln sie ihn ans Kreuz. Und spätestens da hätte er Legionen von Engeln kommen lassen können. Die hätten eingegriffen. Aber Jesus hält die Nägel fest, nicht? Sichtbar vor aller Augen, die ihn vor Wut zerstechen. Da fließt sein Blut, nicht? Das ist der Preis. Und er zahlt diesen Preis zur Sühnung und Reinigung von aller Sünde, nicht? So weit geht Gott. Noch viel weiter, dass Jesus betet vom Kreuz herab. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den Abgrund der Gottverlassenheit versinkt Jesus nicht. Und er wurde nicht verschont, sondern für dich und für mich dahingegeben, nicht? An meiner Statt. An meiner Stelle. Sieh das ganz persönlich. Für dich leidet Jesus. Für dich blutet Jesus. Für dich stirbt er. An deiner Stelle stellvertretend nicht. Und wenn das einer als erstes begriffen haben muss, dann war das der Barabbas, der auf dem Kerker saß und wartete auf sein verurteilende Stunde nicht. Und dann hört er die Kriegsknechte, die den Gang entlang kommen und seine Kerkertür öffnen und ihn herausreißen und seine Fesseln lösen. Und er denkt, jetzt ist es soweit. Und auf einmal steht er vor der Menge da draußen in dem Sonnenlicht. Er kann gar nicht schauen, hält sich den Arm vor die Augen, aus dem finsteren Kerker herausgekommen. Und dann hört er die Menge brüllen, Barabbas, Barabbas, und kreuzige ihn, und denkt, es trifft ihn immer noch nicht. Bis die Kriegsknechte ihn die Treppe herunterstoßen. Und er merkt, er ist frei und verläuft sich in den Gassen in Jerusalem. Und dann hört er von Ferne die Hammerschläge, die eigentlich ihn hätten treffen sollen. Und da muss es bei ihm geklickt haben. Für mich nimmt er das auf sich nicht. Für mich. Für dich. Und alles andere, was im Evangelium gesagt wird, wenn du es nicht persönlich für dich nimmst, und die ganze Liebe, die Jesus aufwendet und sich opfert, ist umsonst. Wenn du es nicht für dich persönlich endlich glaubst und annimmst, nicht? Und vom Kreuz herab sagt Jesus zu dir und zu mir, deine Unreinheit, sie hat mich zerschunden, nicht? Deine Schuld hat mich getroffen. Deine Strafe, ich trage sie. Für deinen Unglauben bin ich gerichtet. So ist Jesus in seiner Liebe zu dir nicht. Das alles kostete Jesus deine und meine Erlösung nicht. Und wie Jesaja schon vorausgesagt hat, Jesaja 53, da wird das hier wahr. Für wahr, er trug meine Krankheit. Und er lud auf sich meine Schmerzen. Und er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Diesen teuren Preis zahlte Jesus für dich. So viel bist du ihm wert, nicht? So viel bist du ihm wert. Das hat er alles für dich vollbracht, nicht? In seiner ganzen Hingabe für dich. Und da steht sofort die Frage im Raum, wie beantwortest du diese Liebe, nicht? Jesu Blut ist geflossen, Der Preis ist bezahlt, Jesu Blut, unschuldiges Blut ist zur Versöhnung dahingegeben. Jesu Blut ist geflossen für alle Sünde und Schuld deines Lebens. Jesu Blut ist geflossen, dich von aller Macht der Sünde und allen bösen Mächten zu erlösen. Der Teufel hat kein Recht mehr an dir, wo du auch nur den kleinen Finger ihm gereicht hast in mancher Sünde. Da hat er die volle Hand auf dich gelegt, nicht wahr? Aber Jesus, durch sein Blut, hat dich freigekauft, nicht? Er hat nichts mehr zu sagen in deinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst, nicht? Du gehörst Jesus, deinem Retter und Erlöser. Das ist Fakt. Als Jesus rief, es ist vollbracht, da hat er auch an dich und mich gedacht, nicht? So hat Jesus sich für dich entschieden, nicht? Und Jesus steht vor dir jetzt und wartet auf deine Entscheidung. Er gab alles für dich in ganzer Hingabe und wartet auf deine Lebensübergabe an ihn. Hast du diese Lebensübergabe schon vollzogen? Hier beginnt Glaube, nicht wahr? Bist du wenigstens dankbar für diese Liebe? Das ist zu wenig, nicht? Ich möchte heute Morgen etwas anderes machen als sonst in einer Predigt. Und alle die bitten, die Jesus ihr Leben übergeben haben. Hier wird ein Gebet gleich an der Wand erscheinen. Vielleicht kann man den Vorhang ein bisschen zumachen, dass man das besser lesen kann. Dass wir miteinander dieses Gebet sprechen. Und alle die, die jetzt in diesem Moment vor Jesus stehen, sich entscheiden möchten und ihr Leben Jesus übergeben möchten, sollten sich diesem Gebet anschließen. Ja. Kann man es lesen hinten? Kann man es lesen? Nein? Ist zu schwach. Na, dann lese ich's Zeile um Zeile vor. Ich bitte, dass wir das laut miteinander beten, als ein Bekenntnis zu Jesus. Und für die, die noch nicht sich entschieden haben, sich hiermit anschließen und einschließen lassen und auch das laut mitbeten. Der erste Satz heißt, hab von Herzen Dank, Herr Jesus. Du hast für alle meine Schuld und Sünde bezahlt durch dein teures Blut. Lasst uns das zusammen beten und laut. Hab Dank von Herzen. Du hast für alle meine Schuld und Sünde bezahlt durch dein teures Blut. Der zweite Satz. Herr Jesus, du hast mich von aller Macht der Sünde, des Teufels und allen bösen Geistern erlöst. Durch dein teures Blut. Herr Jesus, du hast mich von aller Macht der Sünde, des Teufels und allen bösen Geistern erlöst. Durch dein teures Blut. Herr Jesus, du hast so alle Anrechte Satans an mir und meinem Leben für dich erworben. Darum gehöre ich dir, Herr Jesus, hab Dank. Herr Jesus, du hast so alle Anrechte Satans an mir und meinem Leben für dich erworben. Darum gehöre ich dir, Herr Jesus, hab Dank. Ich gehöre nun nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nun nicht mehr dem Teufel und seinen bösen Geistern. Ich gehöre nun nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nun nicht mehr dem Teufel und seinen bösen Geistern. Ich gehöre dir allein, Herr Jesus, nach Leib, Seele und Geist durch dein Blut erkauft. Ich gehöre dir allein, nach Leib, Seele und Geist durch dein Blut erkauft. Hab Dank, ab jetzt gehöre ich nur dir allein, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Hab Dank, ab jetzt gehöre ich nur dir allein, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Schön, dass wir das so miteinander bekannt haben. Und alle, die das jetzt von Herzen so das erste Mal gebetet haben, den biete ich an, hier vorne liegt vor diesem kleinen Blumengebinde, das Gebet schriftlich noch einmal, das kann man sich nachher dann abholen. Und wer das vom Herzen tut, jetzt hier sein Leben Jesus übergeben hat, der kann dieses Gebet unterschreiben. Ja, ich gehöre dir. Der kann das Datum dazu schreiben. Ich habe das immer in meiner Bibel liegen. Jeden Tag, wenn ich angefochten bin, dann bete ich das wieder durch. Nicht? Ja. Mach das fest. Wenn du willst, dass du dazu einen Zeugen brauchst, dann darfst du zu mir kommen. Ich bete gern mit jedem, der so seine Entscheidung für Jesus fällen wird, heute Morgen. Der zweite Punkt. Welche Bedeutung hat das Blut Jesu für dich? Welche Bedeutung hat das Blut Jesu für dich? Der Begriff das Blut Jesu ist vielen ein Ärgernis. Genauso wie das Kreuz. Ein alter Vater im Glauben hat einmal gesagt, es gibt so viele blutlose, blutleere Evangeliumsverkündigung. Denn das Blut Jesu ist nicht bei den Ungläubigen nur ein Ärgernis, sondern bei den Gläubigen oft verschwiegen, missachtet, übergangen und in vielen Gemeinden untergegangen. Ja. Mag eine biblische Verkündigung noch so tiefsinnig sein, mit dem größten Ernst verkündigt werden, wenn sie das Siegel des neuen Bundes des Blutes Jesu nicht hat, dann ist alle geistliche Arbeit fruchtlos und umsonst nicht. Vorhin im Abendmahl, du hast den Text gelesen, nicht? Ja. Das ist das Siegel des neuen Bundes. Mein Blut für euch vergossen, nicht? Wir wissen um die Bedeutung des Blutes Jesu, nur wenn wir das ernst nehmen, was es von Jesus her uns bedeutet, nicht? Und es soll ein Blut des neuen Bundes geben, dann gibt es auch ein Blut des alten Bundes. Und in 2. Mose 24, 6 bis 8, ich lese uns das, da heißt es, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in ein Becken. Und die andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch des Bundes und las vor den Ohren des Volkes. Und da sie sprachen, alles, was der Herr Mose gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht über all diesen Worten, nicht? Das ist das Blut des alten Bundes, nicht? Der Bund, den Gott mit Israel machte, ist das Siegel des Blutes. Erst durch das Blut des Opfertieres wurde der Bund rechtskräftig und vor Gott heilig, nicht? Und so nimmt Jesus das als Verbindung beim letzten Abendmahl in der Einsetzungsworten. Das ist mein Blut des neuen Bundes, sagt er da, nicht? Ja? Damit wurde der alte Bund abgelöst und erfüllt. Und der neue Bund besiegelt und rechtskräftig durch das Blut Jesu. Aber warum gerade das Blut? Ich habe einen Zettel vorbereitet. Keiner muss jetzt die ganzen Bibelstellen mitschreiben. Da vorne liegt eine Mappe. Wer die nachher mitnehmen will, die Bibelstellen, der kann die gerne noch, kann dazugreifen und das mitnehmen. Warum das Blut? In 3. Mose 17, 11, da sagt Gott, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist, nicht? Weil der Herr im Blut des Leibes Leben sieht. Darum ist das Blut entscheidend, nicht? Ja? Da gewinnt es seine Bedeutung. Und Jesus greift das auf. In Johannes 6, wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Und wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, nicht? Jetzt einige Bibelstellen, was die Bedeutung ist, des Blutes Jesu für mich, was ich davon habe. Wir haben als erstes Sühnung, Versöhnung und Zugang zur Gnade. In Römer 3, 25 heißt es, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er Sünde vergibt. Ein zweites, wir haben Bewahrung vor Gottes Zorn und erfahren die Rechtfertigung vor Gott, nicht? Römer 5, so werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind, nicht? Wir haben Erlösung und Vergebung durch das Blut Jesu. Epheser 1,7, an welchem wir haben Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben Frieden. Kolosser 1,20, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz und durch sich selbst. Wir haben Reinigung von aller Sünde. Kennt jeder dieses Wort, 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir haben ein gutes Gewissen. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Hebräer 9, 14. Wir haben Gottes Nähe. Epheser 2, 13. Nun aber seid ihr, die ihr in Christo seid, Weiland früher, ehemals ferne gewesen, jetzt nahe gekommen durch das Blut Christi. Wir haben Gemeindezugehörigkeit durch das Blut Jesu. Paulus sagt den Bischöfen in Apostelgeschichte 20, 28, sie haben zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat, die Gemeinde Jesu. Wir haben Freudigkeit und Freiheit zum Gebet. Hebräer 10, 19. So wie denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu nicht. Wir sind für alle Ewigkeit Gott gehörende. Offenbarung 5, 9. Jesus Christus hat uns Gott erkauft mit seinem Blut aus allerlei Geschlecht, Zunge und Heiden nicht. Wir werden vor Gottes Thron stehende sein. Offenbarung 7, 14. Diese sind sie gekommen, sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Darum. Wir sind Überwinder des Verklägers. Offenbarung 12, 10 und 11. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte, Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben diesen Verkläger überwunden durch des Lammes Blut nicht. Die Bibelstellen kann man nachher alle schriftlich mitnehmen da vorne. Ich hoffe, es sind genug Abzüge da. Wenn nicht, gibt es ja einen Kopierer im Haus. Frag dich persönlich einmal, welchen Stellenwert hat das Blut Jesu in deinem Glaubensleben? Wo kommt das vor? In deinen Gebeten? Nur durch das Blut Jesu, die Bibelstellen haben das eben klar gemacht, sind wir allein begnadigt. Nur durch das Blut Jesu sind wir erlöst. Nur durch das Blut Jesu sind wir gerechtfertigt. Nur durch das Blut Jesu sind wir gereinigt, geheiligt, versöhnt und befreit, nicht? Durch das Blut Jesu allein, Gott gehörend und einmal in Ewigkeit vor seinem Thron stehend, nicht? Durch das Blut Jesu, das haben wir eben in dem Gebet klar gemacht, sind die Eigentumsverhältnisse in unserem Leben geklärt, nicht? Du bist von der Sklaverei der Sünde teuer erkauft durch das Blut Jesu. Und damit aus allen Sündenbeziehungen und Bindungen herausgelöst, nicht? Nimmst du das für dich nicht, ja? Das Blut Jesu reinigt uns nicht nur von Sünde, auch von Sündenbeziehungen und von Bindungen, nicht, ja? Du gehörst nur nicht mehr dir selbst, haben wir gebetet, nicht mehr dem Teufel und seinen bösen Geistern. Du gehörst jetzt dir, dem Herrn allein. Eigentlich sagt die Bibel, du gehörst Gott in Jesus zweimal. Einmal dadurch, dass du geschaffen bist und ein zweites Mal, dass du teuer erkauft bist durch sein Blut, nicht, ja? Gehörst du ihm? Die Eigentumsverhältnisse von Gott sind geklärt, nicht? Aber ohne deine persönliche Übergabe an Jesus, Übereignung an Jesus, wird das nicht Wahrheit in deinem Leben, nicht? Durch Jesu Blut sind die Machtverhältnisse geklärt. Denn durch das Blut Jesu bist du erlöst von aller Macht der Sünde. Wer kennt das nicht? In Römer 7, da schreibt der Paulus davon, nicht? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse. Ich bin unter dem Gesetz so, der Sünde so verhaftet, nicht? Aber damit wird geklärt, von aller Macht der Sünde, von aller Macht Satans und hinter jeder Sünde, mit der wir liebäugeln, da stellt der Teufel einen Dämon, nicht? Und da werden wir nur gelöst durch das Blut Jesu, nicht? Durch das Blut Jesu sind die Rechtsverhältnisse geklärt, nicht? Der Loskaufpreis des Blutes Jesu macht das klar. Allein jetzt ist der Gerechtigkeit vor Gott Genüge getan, durch das Blut Jesu, nicht? Und er stellt dich vor Gott gerecht klar, gerecht dar, durch sein Blut, nicht? Das ist der teure Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Damit bist du gerettet, begnadigt für alle Ewigkeit, nicht? Du darfst aus dem Schuldgefängnis deines Lebens herauskommen. Alle Fesseln und Bindungen hinter dir lassen, nicht? Ja. Ich bin frei, begnadigt durch das Blut Jesu. Der Preis ist bezahlt. Drittens. Was lässt du es dir aber kosten? Was lässt du es dir aber kosten? Das hat Jesus so viel gekostet, nicht? Was hat er dabei bewirkt? Nun, was lässt du es dir aber kosten? Ich habe eine Frage, die jeder mal für sich persönlich so ganz beantworten sollte. Glaubst du an Jesus nur, um sicher zu sein, in den Himmel zu kommen? Oder glaubst du an Jesus als deinen Herrn mit den Kosten der täglichen Nachfolge, nicht? Und den Konsequenzen, die es da gilt zu ziehen, nicht? Hauptsache Gnade, Gnade für alle Ewigkeit und die billig, so billig wie möglich, nicht, oder? Da kann doch der liebe Gott schon froh sein, dass wir hier morgens erscheinen, nicht, ja? Paulus schreibt in 2. Korinther 5,15. Und er, Jesus, ist darum gestorben für alle. Warum denn? Dass sie Hauptsache sicher in den Himmel kommen, nicht? Nein, da steht es. Er ist darum gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, nicht? Ja. Zu billig ist es, wenn du das volle, freie, ewige Heil nur haben willst, um gesichert für die Ewigkeit zu sein, nicht? Und sagst sonst, ich lebe gerne weiter für mich selbst, nicht? Die Absicherung habe ich ja nicht. Aber warum ist Jesus gestorben? Paulus sagt, damit du, der du das Heil in Jesus erlangst und empfängst, nicht weiter für dich, sondern für Jesus lebst, in ganzer Hingabe, Liebe und Treue, nicht? Willst du das? Oder ist der Preis dir zu teuer, nicht? Ja. Willst du Gnade Gottes nur billig haben, oder darf es was kosten, nicht? Billige Gnade ist Gnade in der Form, wo man Vergebung lebt, aber ohne Heiligung nicht. Billige Gnade ist Glaube ohne Glaubensgehorsam nicht. Ja. Billige Gnade ist Nachfolge Jesu, aber ohne sein Kreuz zu tragen nicht. Ja. Billige Gnade ist Leben von hohen Erkenntnissen und guter Lehre, aber ohne das Leben, ja, den Wandel. Billige Gnade ist Gottes Zuspruch genießen, aber Gottes Anspruch meiden nicht. Billige Gnade ist immer wieder nehmen, nehmen, nehmen von Gott, ohne selbst zu geben und sich hinzugeben, nicht. Billige Gnade ist in der Heilsgewissheit sicher zu sein, nicht, unter dem Zeugnis des Geistes Gottes, ohne selbst ein Zeuge für das Heil Jesu zu sein, nicht. Billige Gnade ist beten, beten, ja, ich bete. Wie oft haben das schon Leute zu mir gesagt, ich bete für dich. Aber dann habe ich niemals mehr was von denen gehört. Die haben nie angerufen oder gefragt, wie geht's dir, nicht, ja. Das ist schon zu viel Arbeit, nicht, ja. Und nur in der Gemeinde beten ist ein bisschen wenig, nicht, ja. Ohne Arbeit und Dienst für ihn, nicht. Und ohne das persönliche seelsorgerliche Kümmern um den Nächsten, nicht. Das ist zu billig. Billige Gnade ist hören ohne tun. Ja, Hörer des Wortes zu sein wie heute Morgen, ja. Ohne den Anspruch, Täter des Wortes zu sein. So ist billige Gnade der Todfeind für unser Glaubensleben und für unser Gemeindeleben, nicht. Billige Gnade als Schleuderware, wo man das Heil und die Gnade aus den unerschöpflichen göttlichen Vorratskammern immer leichtfertig, bedenkenlos für sich nimmt, ohne selbst die Kosten der Nachfolge Jesu auf sich zu nehmen, nicht. Billige Gnade ist Gnade ohne Buße und ohne Erneuerung durch den Geist Gottes, nicht. Billige Gnade ist Gnade ohne Abkehr von der Sünde. Vergebung für die Sünde ist eine Sache, nicht. Abkehr von der Sünde und Lösung von den Bindungen der Sünde, das ist das Entscheidende, nicht, ja. Du bist teuer erkauft. Was lässt du es dir kosten, nicht? Es kostet dich etwas, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Dann geschieht ein Herrschaftswechsel, nicht? Und das Bild kennt ihr alle. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens, nicht? Ja? Ich oder er? Und echte Bekehrung ist Herrschaftswechsel, nicht? Ja? Da habe ich nicht nur einen lieben Heiland, sondern da ist Jesus mein Herr. Nachfolge beginnt dann mit der Frage, wie Paulus vor Damaskus: Herr, was willst du, dass ich tun soll, nicht? Und das täglich. Täglich im Fragen nach seinem Willen, nicht? Im Hören auf sein Wort und dann im Gehorsam, im praktischen Tun. Unter meinem Herrn Jesus, nicht. Darf es dich das kosten? Du bist teuer erkauft. Deshalb kann ich billig sein, was Gott teuer ist, nicht, ja? Das müssen uns einfach klar sein. So darf Jesu Opfer für dich dein ganz Opfer erwarten, nicht? Und in Römer 12 heißt es ja, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und von Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, nicht? Dein Ganzopfer in vorbehaltloser Hingabe. Darf es dich das kosten? Wo du nichts mehr hinter dem Rücken zurückhältst, nicht? Eine Hand vorne und die andere hinten. Vorbehaltlose Hingabe. Wir wollen gleich ein Lied singen, das als Gebet zum Abschluss dieses Gottesdienstes gelten soll. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wer die Bibelstellen haben möchte, da vorne liegen die Auszüge. Und wer das mit sich selbst festmachen will, mit dem Gebet, unter diesem kleinen Blumenstrauß hier vorne liegen die Gebete. nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Und in diesem Lied heißt es dann weiter, nimm meine Hände, Füße und Stimme, mein Gold und Silber, meine Kräfte und Verstand, meinen Willen und Herz. Und am Ende dann, nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Mit diesem Gebet, mit diesem Gebetslied wollen wir antworten auf die Predigt. Und ich sag hier Amen. Lied 207 im Grünen, oder es wird hier an die Wand auch projiziert, nicht?